Karl May, Die Liebe des Ulanen, Kapitel 65. Mit diesen Worten gab der Kutscher dem Braun die Peitsche, so daß dieser die Karosse mit doppelter Geschwindigkeit weiterschleppte. »Es ist auch gefährlich«, antwortete Königsau, »der Kaiser befindet sich in Gefahr mit allen, die bei ihm sind.«
»Donnerwetter, welche Gefahr wäre das?«
Ich belauschte da unten am Kreuze einige Männer, welche davon sprachen, dass zwei Marschälle erwartet werden, welche man überfallen wolle.
»Am Kreuze?«
»Ja.«
»Gegen Roncourt hin?«
»Ja.«
»Teufel, das ist eine gefährliche Stelle.
Dort haben bereits einige seit kurzer Zeit das Leben lassen müssen.«
»Was ist da zu tun?«
»Rasch nach Le Chêne in den Gasthof. Dort ist der Kaiser abgestiegen. Wir müssen sehen, ob er vielleicht noch anwesend ist.«
»Verdammte Geschichte. Mir ist's nicht um den Kaiser, sondern um meine guten drei Frauenzimmer. Ihn könnten Sie in Gottes Namen abquetschen und seine Marschälle dazu. Aber wenn es sich um Mademoiselle Margot und die beiden anderen handelt, so jage ich lieber den braunen Tod, als dass ich sie verlasse. Vorwärts!«
Er schlug mit aller Gewalt auf das Pferd ein, so daß die alte Staatskarosse fast zu fliegen schien. Sogar meine Pistolen habe ich wieder zu laden vergessen. Königsau zog die Waffen hervor, und es gelang, trotz des holprigen Weges, alle acht Läufe zu laden, so daß er eben fertig war, als sie vor dem Gasthofe hielten. Er sprang von dem Wagen und trat in die Stube. Der Kutscher folgte in ganz gleicher Eile hinter ihm. »War der Kaiser da?« fragte der Erstere. Der Wirt saß am Tisch. Der Mäher war noch da. Er hatte sich eben zum Gehen angeschickt, als die beiden eintraten. »Ja«, antwortete der Beamte in wichtigem Tone, »Seine Majestät hatten die Gnade, mich in einer wichtigen...«
»Hielten alle drei Wagen des Kaisers hier an?«
unterbrach ihn der Deutsche. »Ja, es waren Herren und Damen bei ihm, welche mit mir freundlich...«
»Wann sind sie fort?«
»Soeben, in diesem Augenblicke. Ich hatte die Ehre, ein Protokoll zu...«
»Antworten Sie mir schnell und genau. Wie viele Minuten sind verflossen, seit der Kaiser sich von hier entfernt hat?«
»Vielleicht zwei Minuten. Aber, junger Mann, wie können Sie es wagen, mit dem Meer von Le Chêne in diesem Tone...«
»Papa la Papp, ich sehe ein Protokoll in Ihrer Hand. Worüber handelt es?«
»Von einem Überfall im Wald. Der Kaiser selbst hat es mir diktiert.«
»Nun, so werden Sie auch wissen, dass ein Mann als Reiter erschien.
Der acht Räuber erschlug?«
»Ja«, fiel der Mäher ein.
»Nun, dieser Mann bin ich. Jetzt nun befindet sich der Kaiser in allerhöchster Lebensgefahr. Haben Sie ein Pferd im Stall, Wirt?«
»Ja.«
»Heraus damit! Florian, reiten Sie!« Da erhob sich der Wirt erschrocken und rief, »Mein Pferd hergeben? Ach, fällt mir nicht ein. Wer sind Sie? Wie heißen Sie?«
»Ja, wer sind Sie und wie heißen Sie?« fragte auch der Mäher in strengstem Amtston.
»Wenn der Kaiser sich in allerhöchster Gefahr befindet, so
haben Sie zu handeln, aber nicht zu schwatzen«, fiel ihm Königsau in die Rede.
»Sagen Sie, ob in Ihrem Protokoll ein Seekapitän Saint-Marie erwähnt wird.«
»Ja, er ist der, welcher acht Räuber erschlagen hat. Jedenfalls ist er mit der Frau Baronin auf Jeannette verwandt, denn der Kaiser hat ihn als ihren Cousin diktiert.«
»Nun, der bin ich. Draußen steht die Karosse der Baronin, welche überfallen wurde. Es befindet sich nur ein Pferd davor. Mit diesem Wagen können wir den Kaiser nicht einholen, welcher am Kreuze mit den Marschällen überfallen werden soll.«
»Am Kreuze?« rief der Wirt.
»Überfallen?« schrie der Mäher.
»Ja, Sie haben die schleunigste Hilfe zu leisten, sonst schicke ich Ihnen den Kaiser auf den Hals.«
»Um Gottes Willen, nur das nicht«, meinte der Mäher. »Ich renne bereits, ich laufe, ich eile. Was soll ich tun?«
»Wer im Orte ein Pferd und Waffen hat, soll aufsitzen und unter Ihrem Kommando zum Kreuze kommen.«
»Unter meinem Kommando?« zeterte der Mäher. »Ich kann nicht kommandieren. Ich bin heiser, fürchterlich heiser.«
»Pah, Ihre Stimme ist gut, wie ich höre. Eilen Sie, wer in einer Viertelstunde nicht am Kreuze ist, wird erschossen.«
»Gott, oh Gott, da will ich doch lieber probieren, ob ich einen erschießen kann.«
Mit diesen Worten eilte der Mäher hinaus.
»Nun, wie wird's mit dem Pferde?« fragte Königsau den Wirt. Muss ich's denn wirklich hergeben?« jammerte dieser. »Ja, ja, ohne Frage. Steht es in einer Minute nicht vor dem Tore, so jage ich Ihnen eine Kugel durch den Kopf. Darauf können Sie sich verlassen.« Er zog seine Pistole. »Gleich, gleich, in einer halben Minute ist's da«, rief der Wirt. Er sprang eiligst zur Tür hinaus. Königsau rief ihm nach. »Sie brauchen es nicht zu satteln.« Da meinte Florian, der Kutscher, »Wir reiten?« »Natürlich. So nehmen Sie das Pferd des Wirts, ich nehme den braunen, und hier ist auch eine Waffe, die ich gut gebrauchen kann.« Über der Tür hing nämlich ein schwerer Kavalleriesäbel aus der Zeit der Revolution. Den riss der Kutscher ab, und dann sprang er hinaus. Auf dem Tische lagen zwei Bündel Talglichte. Als Königsau sie bemerkte, kam ihm ein Gedanke. Draußen war es dunkel, wie nun, wenn er sich eine Fackel bereitete. Das war jedenfalls vorteilhaft und nahm keine Zeit weg. Von der Decke hingen einige ausgeglühte, leicht biegbare Drähte, an denen gewöhnlich die Lampen aufgehängt wurden. Er riss diese Drähte herab, nahm aus der Ecke einen dort liegenden Spazierstock, legte um den oberen Teil desselben die Lichter herum und umwickelte sie mit den Drähten. Hinter dem Ofen stand das Zunderzeug. Mit Hilfe desselben und einer kleinen Handvoll Schießpulver war der obere Teil der so improvisierten Talglichtfackel so präpariert, dass sie mit Hilfe eines Pistolenschusses augenblicklich zum lichterlohen Brennen gebracht werden konnte. Das alles hatte kaum eine Minute Zeit in Anspruch genommen. Ein geistesgegenwärtiger Mann bringt in der Zeit der Gefahr in einer Minute mehr fertig als ein anderer in einer Stunde. Königsau vergaß sogar nicht, ein Goldstück als Ersatz auf den Tisch zu werfen. Dann ging er hinaus. Florian hatte soeben seinen Braunen abgeschirrt, auch in fliegender Eile, und stieg auf, den mächtigen Palasch in der Faust. Der Wirt brachte sein Pferd. Er sah den Säbel und schrie, »Halt, wo ist der Säbel her?«
»Er hing über der Tür«, antwortete Florian.
»Er ist mein.
Holen Sie ihn sich.«
Damit sprengte der wackere Kutscher davon. Königsau riss dem Wirte das Halfter aus der Hand und schwang sich auf. »Bekomme ich denn das Pferd wieder?« fragte der Wirt ängstlich.
»Ja«, antwortete der Gefragte.
»Wann denn?«
»Ihre Nachbarn werden es Ihnen mitbringen.«
Damit sauste er davon.
»Aber Wort halten«, brüllte ihn der Wirt nach.
Im Orte hörte man das Horn des Nachtwächters ertönen. Der Mäher rief die streitbaren Helden zusammen, um mit ihnen zur Rettung des Kaisers auszuziehen. Das Pferd des Wirtes war ein alter, halb steifer Gaul, aber unter der Leitung des gewandten Husarenoffiziers und seinem mächtigen Schenkeldrucke flog er wie ein Araber auf der Straße dahin. In einer halben Minute hatte Königsau seinen Kutscher erreicht. »Vorwärts, vorwärts«, rief er ihm zu.
»Herr, Sie werden den Hals brechen«, antwortete Florian.
»Ich nicht, sondern der Gaul.« So stürmten die beiden weiter. Florian gab sich alle Mühe, hart hinter dem Deutschen zu bleiben, aber der Abstand vergrößerte sich doch immer mehr. Da hörte der Leutnant Schüsse vor sich fallen. Er stieß seinem Pferde die Fersen in den Leib, dass es stöhnte, schärfer galoppieren konnte es aber nicht. Da es dunkel war, konnte er die Schnelligkeit, mit welcher er vorwärts kam, nicht genau beurteilen. Jetzt aber bog sein Pferd um eine kurze Krümmung, da erblickte er ganz vorn den Schein der Wagenlaterne und von dem regelmäßigen Hufschlage seines Pferdes vermochte er den unregelmäßigen Lärm des Kampfes genau zu unterscheiden. Er näherte sich, ohne dass man ihn bemerkte. Er beschloss, ganz ebenso zu verfahren wie vorhin. Er zügelte sein Pferd, sprang ab und band es an. Dann sprang er eilig dem Kampfplatze näher. Er konnte bereits das Nötige erkennen. Grouchy war von Vieren umringt. Er hatte sie bisher glücklich von sich abgehalten, aber sein Arm drohte zu erlahmen. Da sprang Königsau herbei. Sein erster Schuss galt der Fackel. Sie loderte augenblicklich hell empor, so dass er deutlich sehen, zielen und schießen konnte. Er sah Grouchy, Ney, den Kaiser und den Generaladjutant im Kampfe. »Aushalten, Sire, es kommt Hilfe!« Mit diesen Worten jagte er dem, welcher Grouchy am meisten drängte, eine Kugel durch den Kopf.
Dem Nächsten schlug er die nun abgeschossene Pistole so in das Gesicht, dass der Mann mit eingeschlagener Nase und heraushängendem Auge zusammenbrach. »Teufel, das ist Hilfe in der Not!« Mit diesen Worten schlug Rouchy den Dritten nieder und hatte nun Zeit, den Vierten mit Gemütlichkeit abzutun. Königsau zog seine zweite Pistole und schaffte Ney Luft, indem er zwei von dessen Dränglern niederschoss. Er warf die leere Pistole fort, riss seine dritte hervor und trat an die Seite des Kaisers. Zwei Schüsse krachten und der Kaiser hatte keinen Gegner mehr. »Haben Sie noch einen Schuss, Sie Braver?« rief Gourgaud. »Ha, zwei! Dann hierher, bitte!« Es war, als sei Königsau prädestiniert gewesen, der Reihe nach alle vier vom Untergange zu erretten. Er schoss die zwei nieder, welche gegen den Generaladjutanten kämpfend ihm am nächsten standen. Da ertönte aus dem Busche die laute Stimme des Alten. »Nun, wenn es so geht, so soll er wenigstens auch zum Teufel fahren!« Ein Schuss blitzte auf. Er war auf den Kaiser gezielt. Als die Flamme aus dem Rohre sprühte, sah man den Schützen ganz deutlich stehen. Königsau dachte nichts anderes, als dass der Kaiser getroffen sei. Ein fürchterlicher Grimm überkam ihn. Noch am Schluss des Rettungswerkes der Kaiser ermordet, das musste gerecht werden. Seine Fackel in der Hand, sonst keine Waffe, sprang er auf den Schützen ein. Dieser wendete sich zur Flucht. »Halt, Bursche, du wirst mein«, rief der Deutsche. »Noch nicht«, antwortete der Fliehende, der im eiligsten Lauf zu entkommen suchte. Der Schein blendete ihn, während Königsau den Vorteil desselben hatte. Er hörte den Verfolger immer näher hinter sich und beschloss, ihm standzuhalten. Er blieb stehen, holte Atem und drehte sich um. Der Deutsche stand kaum drei Schritte vor ihm, da sah der Vagabund, dass sein Gegner unbewaffnet war. Er warf seine Flinte weg, die er bis jetzt noch in der Hand behalten hatte, zog sein Messer und rief frohlockend, »Ah, komm her, dass ich dich umarme!« Er sprang auf Königsau ein. Dieser aber war geistesgegenwärtig. Er senkte seine Fackel und stieß den brennenden Schwalm, von welchem der glühende Talg tropfte, dem Gegner in das Gesicht und die Augen. Der also Verwundete warf sein Messer weg und schlug beide Hände unter lautem Brüllen vor die Augen. Königsau packte ihn beim Kragen, drehte denselben in der Faust einmal um, so dass der Mann zum Stürzen kam, und kehrte im eiligsten Laufe, den Geblendeten nach sich schleppend, zu dem Kampfplatze zurück, auf welchem sich kein einziger Feind mehr befand. »Hier«, rief er, »bringe ich den Mörder des Kaisers.« Alle blickten auf ihn.
»Des Kaisers?« fragte Ney erstaunt.
»Ja, er hat ihn erschossen.« Da deutete Ney lächelnd seitwärts. Dort stand im Schatten der brave Florian mit seinem blutigen Säbel und neben ihm Napoleon. »Ah, der Kaiser ist gerettet, ist nicht tot«, rief Königsau. Er hatte dem Alten beide Knie auf die Brust gesetzt, hielt in der linken die noch brennende Fackel und in der rechten die Kehle seines Gegners. Da kam der Kaiser herbei und sagte, »Nein, mein Braver, ich bin nicht tot. Man hat die letzte Kugel auf mich gezielt, mich aber nicht getroffen. Dieser Kerl war es hier. Ah, Sie haben ihn geholt? Ja, ohne Waffe, mit der Fackel. Außerordentlich. Jan Horn, ein Riemen, man binde diesen Mann. Er wird uns Aufschluss geben müssen.« Jetzt erst richtete sich Königsau auf. Der Kaiser streckte ihm die Hand entgegen. »Nehmen Sie meine Hand, Sie tapferer junger Mann, Sie haben mich gerettet.« »Mich auch«, sagte Ney näher tretend. »Mich auch«, fügte Grouchy hinzu. »Uns alle«, machte Gourgaud den Abschluss. Und auch diese drei Männer streckten ihm ihre Hände entgegen. Im Schlage des ersten Wagens, dessen Pferde bereits beruhigt waren, erschien ein schönes, bleiches Gesicht, in dessen Augen Freudentränen schimmerten. Oder waren es Tränen des Schmerzes? »Ich sprach schon mit diesem wackeren Kutscher dort«, fuhr Napoleon fort. »Er ist uns zu Hilfe gekommen, ehe wir es merkten, und hat zwei Feinde mit seinem langen Degen erstochen, eben als sie unter dem Wagen hindurchkriechen wollten, um uns von hinten zu nehmen.
Wie ist es Ihnen denn gelungen, uns zu Hilfe zu kommen, Herr Kapitän?«
Königsau errötete. Sollte er sich der Vergesslichkeit, der Nachlässigkeit zeihen? Er antwortete:
»Sir, ich belauschte zufälligerweise heute zwei Männer, welche von Marschällen, von Geld und Überfall sprachen. Ich gab diesem Gespräche keinerlei Bedeutung, da ich dachte, sie erzählten sich irgendein Ereignis.«
»Ach, ich beginne zu begreifen. Ich hatte dann das Glück, Euer Majestät zu sehen, und erst später, als ich mich mit dem Kutscher allein auf dem Rückwege befand, brachte mich der Umstand, dass der Kaiser sich in Gesellschaft zweier Marschälle befunden hatte, auf den Gedanken, dass hier von keiner Erzählung, sondern von einem wirklichen Überfalle die Rede sei.«
»Ah so, Sie eilten uns sofort zur Hilfe?«
»Ich spannte schleunigst um, nahm für den braven Florian ein zweites Pferd und galoppierte nach. Das ist alles, Sir.«
»Nein, das ist nicht alles, mein Lieber, denn Ihr Werk begann nun erst. Wir waren hart bedrängt. Sie kamen im rechten Augenblicke. Man ist ja nicht mit einem Waffenarsenale versehen, wie es in einem solchen Falle vonnöten wäre. Ich hatte nur meinen Degen, aber wie viele Feinde haben Sie getötet, Kapitän?«
»Ich glaube, 7.«
»7 und erst 8? Sie sind ein wahrer Bayard. Sie bleiben natürlich jetzt an meiner Seite. Ah, was ist das?«
In der Ferne ließ sich ein starkes Pferdegetrappel hören, und bald sah man auch eine Menge bewegter Lichter funkeln.
»Verzeihung, Sir«, sagte Königsau, »das ist der Mayor von Le Chêne.«
»Was will er?«
»Ich befahl ihm, sämtliche Recken und Helden des Ortes zu versammeln, um seinem Kaiser zu Hilfe zu kommen. Er solle erschossen werden, wenn er binnen einer Viertelstunde nicht auf dem Kampfplatze erschienen sei.«
Da lachte Napoleon laut auf, was bei ihm eine außerordentliche Seltenheit war.
Auch die Offiziere stimmten fröhlich ein. Doch meinte der Kaiser dann ernst:
»Ich danke Ihnen, Kapitän. Man sieht, wie umsichtig Sie verfahren. Ich bin überzeugt, dass Sie ein ausgezeichneter Offizier sein würden. Diese Helden und Ritter würden uns von großem Nutzen sein, wenn der Kampf nicht bereits glücklich zu Ende wäre.«
»Sie werden uns auch jetzt noch von Vorteil sein, Sir«, meinte Ney.
»Inwiefern?«
»Noch sind unsere Geschirre nicht in Ordnung. Tote und Verwundete liegen hier. Ein Gefangener ist zu transportieren.«
»Ach ja, man lasse sie herbeikommen.«
Jetzt waren die Bürger auf Sprachweite herangekommen. Sie konnten natürlich den Schein der Wagenlichter sehen. Da ertönte die Stimme des Mayors:
»Halt, im Namen des Gesetzes!«
»Was gibt es?« antwortete Gourgaud, der als jüngster der Offiziere es sich erlaubte, dem Kaiser ein Lächeln abzugewinnen.
»Seid ihr etwa die Marodeur?«
fragte der Mayor.
»Nein.«
»Sind Sie der Kaiser?«
»Nein.«
»Ah, so sind Sie der Herr Kapitän de Saint-Marie?«
»Auch nicht. Ich bin der Generaladjutant des Kaisers.«
»Oho, wie heißen Sie?«
»General Gourgaud.«
»Das stimmt.
Ist der Kaiser dort?«
»Ja, er befiehlt Ihnen, sofort näher zu kommen.«
»Wird noch geschossen?«
»Nein.«
»Garantieren Sie dafür?«
»Ja.«
»Gut, so kommen wir. Vorwärts, Marsch, Trab, Trab!«
Die Leute setzten ihre Pferde in Trab. Da nicht mehr geschossen wurde, hatte der Brave mehr Mut bekommen. Er ritt voran. Er sah im Scheine von Königs aus nun bald ausgebrannter Fackel die Gestalt des Kaisers stehen. Er lenkte sein Pferd im Trabe auf denselben zu, um seine Meldung in möglichst militärisch exakter Weise zu machen. Die rechte an der Mützenschirme und in der linken des Halfter rief er:
»Sehe, ich melde mich!«
Sein Pferd stolperte über eine gerade über dem Wege liegende Leiche und brach auf die Knie nieder. Da glitt der mutige Vater des Ortes über den Hals des Tieres herab, setzte sich auf den Teil seines Körpers, in welchem gewöhnlich die wenigste Geistesgegenwart zu finden ist, und fuhr in seiner Meldung fort:
»Eingetroffen mit 22 Mann.«
Seine Untergebenen hielten seine demütige Bewegung für eine Notwendigkeit der Etikette und machten bereits Anstalt, in der gleichen Weise von den Pferden zu rutschen, obgleich sie im Stillen sich fragten, ob sie es so natürlich und exakt fertigbringen würden wie ihr Bataillonschef. Da aber winkte der Generaladjutant und rief, das laute Lachen verbeißend, »Richtig absteigen, Monsieur, richtig absteigen!« Diesem Befehle folgten sie natürlich lieber als dem Beispiele ihres Zivilvorgesetzten, welcher sich soeben glorreich von der Erde erhob, seine herabgefallene Mütze wieder aufsetzte und dann sein Honneur wiederholte. Der Kaiser hielt seine Augen lange auf ihn gerichtet, ohne eine Miene zu verziehen. Wer ihn kannte, der wusste, dass dieser Ernst nur das äußere Gewand war, unter welchem der Schalk lustig kicherte. »Monsieur, Sie werden ein zweites Protokoll zu schreiben haben«, sagte er endlich. »Ich stehe untertänigst zu Diensten«, sagte der Mäher. »Sehen Sie, was hier geschehen ist?« »Ich sehe es, Sire«,